Der Predigtext ist aus dem Römerbrief, weiterhin für heute Nachmittag, Römer 13, da lesen wir die Verse 1 bis 7. Römer 13, 1 bis 7. Und das ist das Wort Gottes. Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten Mächten, denn es ist keine Macht als von Gott, und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes, die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor der Macht oder Obrigkeit nicht fürchten, so tue das Gute, und du wirst Lob von ihr haben. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern, denn es sind Gottes Diener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid. Die Steuer, dem die Steuer gebührt, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Wort, das wir auch brauchen, um zu verstehen, wie wir uns in diesem Land, in dem wir leben, gegenüber der Obrigkeit zu verhalten haben. Bitte hilf uns, das alles richtig zu verstehen. Öffne unsere Herzen und beschenke du sie mit Glauben, dass wir im Glauben dir folgen können. Und öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Was mich immer ein ganz wenig perplex gemacht hat, an dieser Stelle ist der Umstand, dass diese Anweisungen zum Verhalten und zum Eingestelltsein gegenüber der Obrigkeit inmitten von Abschnitten steht, die vor allem Anleitungen zur Liebe sind. Warum ist das so? Macht Paulus hier eine Pause im Lehren über die Liebe, weil ihm gerade das Thema Christ und Obrigkeit in den Sinn gekommen ist? So wie wenn er sagen würde, ach ja, bevor ich es vergesse, ordnet euch den übergeordneten Mächten unter. Und dann ein paar Worte dazu und dann geht er wieder weiter bei der Liebe. Ist das so? Ich denke, das kann nicht sein. Das hat seinen Sinn, dass dieser Abschnitt genau hier steht. Inmitten der Anweisungen zur Liebe. Wenn wir näher hinsehen, werden wir erkennen, dass auch diese Verse 1 bis 7 hier in Römer 13 mit der Liebe Gottes und mit der Liebe untereinander zu tun haben. Erstens, kurz gesagt, Gott zu lieben heißt auch, die von ihm verordneten Autoritäten zu achten. Um Gottes Willen. Und zweitens, Gott liebt alle Menschen. Und darum hat er die Mächte zu ihrem Schutz, zum Schutz ihres Lebens eingesetzt. Die Autoritäten sind da zum Schutz des Lebens aller Menschen. Und ich möchte das im Folgenden weiter ausführen. Ich werde nicht jetzt eine Vers-für-Vers-Auslegung dieses Abschnittes machen. Vielmehr möchte ich das über das Thema Christ und Obrigkeit oder noch besser Gott und Obrigkeit nachdenken. Natürlich auf der Grundlage dessen, was Paulus hier lehrt, aber auch im Zusammenhang mit der Lehre der ganzen Bibel über diese Dinge. Und wir müssen uns dabei bewusst sein, dass der Versuch, diese Thematik ausführlich und tiefgreifend zu behandeln, das würde unseren zeitlichen Rahmen sprengen, natürlich. Die ganze Bibel ist voll davon, von diesem Thema Autorität und wie wir mit Autoritäten leben. Und so werden wir vielleicht mehr beim Grundsätzlichen hierbleiben, entlang der Lehre, die Paulus uns hier im Römerbrief gibt. Zuerst einmal heißt es in Vers 1, Römer 13, dass jeder sich den übergeordneten Autoritäten unterordnen soll. Das ist der Punkt, der Titel. Es steht da eigentlich gar noch nichts über staatliche Autoritäten. Darum habe ich das auch nicht gelesen, was in Klammer eingefügt ist in den Text. Im Original steht nur Autoritäten oder Mächte. Und das finden wir dann erst im Zusammenhang heraus, dass er hier spezifisch über die staatlichen Autoritäten spricht. Aber vielleicht hat er am Anfang auch bewusst noch nicht exakt die Art von Autoritäten definiert, weil seine Anweisungen nicht auf staatliche Regierungen beschränkt sind. Was die Bibel über Autorität sagt und Unterordnung, das betrifft ja auch viele andere Autoritäten in gleicher Weise. Und die Aussage, dass es keine Autorität gibt, die nicht von Gott verordnet ist, das weist eben auch darauf hin, dass ganz verschiedene Autoritäten sind da, weil sie von Gott so eingesetzt sind. Er lenkt die Menschen grundsätzlich durch Autoritäten. Gott gebraucht Autoritäten, um die Menschen und um seine Kinder auch zu lenken. Autoritäten sind Mittel, durch die Gott Menschen führt, Gläubige und Ungläubige. Kinder werden durch die Eltern geführt. Die Eltern haben Autorität, die die Kinder zu respektieren lernen müssen. Also Gott führt die Kinder durch die Autorität der Eltern. Familien werden durch die Autorität der Väter geführt. Gläubige in der Gemeinde durch die Autorität der Hirten. Arbeitseinrichtungen werden durch Vorgesetzte geführt. Sie haben auch aus diesem Grund eine Autorität, damit sie die Mitarbeiter gut leiten können. Und schließlich Nationen durch Regierungen, inbegriffen Polizei oder Militär. Die Menschheit lebt grundsätzlich noch unter der Sünde, nicht wahr? Die Sünde ist in der Welt und ihr Einfluss ist da, überall. Die Menschen sind von Jugend auf geneigt, das Böse zu wollen und zu tun. Auch Christen sind noch geneigt, sich von sündigen Motiven leiten zu lassen. Das ist in unserer alten Natur noch da. Und deshalb braucht es solche, die über sie wachen, die über uns wachen, damit die Sünde nicht überhand nimmt. Und darum hat Gott als Mittel seiner allgemeinen Gnade, hat er Obrigkeiten eingesetzt. Ja, Paulus sagt sogar, dass jede Obrigkeit oder wörtlich jede Autorität eingesetzt ist von Gott. sie besteht, weil Gott sie dahin gepflanzt hat. Es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott eingesetzt ist. Und das ist eine starke Aussage, nicht wahr? Wenn man denkt, dass es so viele Mächte und Autoritäten gibt, die gar nicht gut lenken, die nicht gut regieren und die ihre Macht missbrauchen, sollen die von Gott an ihren Platz gesetzt sein? Ja. Wir haben all die schlechten und bösen Könige in Israel, wenn wir die Geschichte lesen in den Samuelbüchern, Königsbüchern oder in den Richtern, Richterbuch. Überall gibt es schlechte Könige. Bis zum heutigen Tag, wo es so viele üble und korrupte Machthaber gibt. Trotzdem müssen wir davon ausgehen, weil die Schrift uns das sagt. Die sind von Gott eingesetzt. Der Apostel sagt hier nicht, dass das, was die Obrigkeiten tun in ihrer Macht und Autorität, von Gott gut geheißen wird. Nur weil sie von Gott eingesetzt sind. Das sagt er nicht, das müssen wir unterscheiden. Aber es bedeutet, dass Gott übergeordnete Autoritäten eingesetzt hat, um eine Ordnung in der Welt, auch in den Familien, der Kirche und der Arbeitswelt, aufrechtzuerhalten. Also ganz grundsätzlich, Autorität ist etwas Gutes an sich. Und Gott hat Sünder eingesetzt, um über andere Sünder zu regieren. Er hat nur Sünder in dieser Welt. Aber er wacht in seiner Souveränität darüber, dass sie seinen Willen tun. Ist auch unglaublich, nicht wahr? Gott wacht in seiner Souveränität, dass alles nach seinem Willen geschieht. Auch die Autoritäten tun grundsätzlich seinen Willen. Und er lässt nicht zu, dass man sich ungestraft ihrer rechtmäßigen Autorität widersetzt. Das gilt nun natürlich, wie vorher schon gesagt, Kinder, die sich ihren Eltern widersetzen. Gott wird das nicht ungestraft lassen. Oder Gemeindeglieder, die sich offen ihren Hirten widersetzen. Oder Menschen in einem Land, die sich in Rebellion und Aufruhr der Regierung widersetzen. Das darf man nicht, weil diese von Gott eingesetzt sind. Wenn sie rechtmäßig Autorität ausüben. Das ist so eine Begrenzung. Wenn Autorität nicht rechtmäßig gebraucht wird, also missbräuchlich gebraucht wird, dann wird Gott sie zu seiner rechten Zeit bestrafen. Er wird die strafen, die ihre gottgegebene Autorität für Böses gebrauchen. Und damit kommen wir zur Aufgabe der Obrigkeit. Was ist die Aufgabe der Obrigkeit? Und hier begrenzen wir das jetzt mal mehr auf den Staat, die staatliche Obrigkeit. Was ist ihre Aufgabe? In dieser Beschreibung von Paulus in Vers 3 und auch in der Parallele in 1. Petrus 2, 13, da steht das Gleiche parallel dazu. Da sehen wir die Aufgabe der Obrigkeit als eine begrenzte. Sie haben eine begrenzte Aufgabe. Die Obrigkeit, so heißt es, ist ein Schrecken für das böse Werk. Sie ist gesandt zur Bestrafung der Übeltäter. Und dazu trägt sie das Schwert. Das heißt, sie ist bewaffnet, damit sie ihre Autorität durchsetzen kann. Die Bewaffnung und damit auch die Befähigung, im schlimmsten Fall zu töten, das soll eine abschreckende Wirkung haben auf diejenigen, die bereit sind, Böses zu tun. Gott hat diese bewaffnete Obrigkeit eingesetzt, um die äußere Ordnung seines Gesetzes aufrechtzuerhalten. Das soll gewährleisten, dass Frieden und Freiheit bestehen bleiben. Dazu ist diese ordnende Macht hier. Die Sünde soll im äußeren Sinn des zweiten Gebrauchs des Gesetzes eingegrenzt werden. Die Sünde soll gehindert werden, eine Schranke davor, ein Riegel davor gesetzt werden. Der sogenannte zweite Gebrauch des Gesetzes hat den Zweck, der Sünde in Form von Taten einen Riegel zu schieben. Als Konsequenzen solcher Sünden hat Gott Strafen bestimmt. Da gibt es ja dann ganz viele Regelungen im alttestamentlichen Gesetz. Für kleinere Delikte eine Wiedergutmachung, für Kapitalverbrechen die Todesstrafe. Und im alten Bund war die geistliche Autorität des Volkes auch noch für die Handhabung aller drei Gebräuche des Gesetzes zuständig. Also eigentlich hat die geistliche Leitung des Volkes Gottes hat auch die Polizei beinhaltet. Und das begann sich dann zu ändern, nachdem Völker aus allen Nationen zu Gottes Volk dazukamen. Schon zur Zeit Jesu und Paulus war die geistliche und die juristische Autorität in Israel aufgeteilt zwischen den Juden und den Römern. Das war eine Aufteilung, die sich ergeben hat dadurch, dass die Römer als Besatzungsmacht einfach die Regierung übernommen haben. Aber Gott hat das offenbar so gewollt. Das soll jetzt so sein. Die römische Besatzungsmacht behielt sich die juristische Gesetzgebung vor. Und die Juden durften nur noch über geistliche Fragen urteilen und das handhaben. Jesus und dann Paulus sahen dies als von Gott gegebene Ordnung. Und damit sagten sie nicht, dass die Römer eine gute Macht waren. Das sagten sie nicht. Aber wir können bei Paulus an ein paar Stellen während seines Dienstes sehen, wenn wir so durch die Apostelgeschichte gehen und sehen, wie Paulus damit umgeht, da können wir sehen, dass er die römische Gesetzgebung beachtete, er hielt sich daran, er stellte sich darunter und er berief sich auch darauf. Er berief sich dann auf seine Rechte, die er als römischer Bürger hat. Er erkannte an, dass Gott das gegeben hat, um in einer Welt voller Sünde und sündigen Absichten die bösen Menschen in Schranken zu halten. Gott liebt alle seine Geschöpfe durch seine allgemeine Gnade. Und er schützt sie durch seine eingesetzten Obrigkeiten vor dem Unrecht durch andere. Ihr seht, das ist so ein grober Rahmen. Und das ist in dieser sündigen Welt natürlich nicht eine vollkommene Ordnung. Das ist nicht perfekt, weil da alles Sünder dran sind. Denn auch die Mitglieder der Obrigkeiten sind sündige Menschen mit sündigen Absichten. Da fällt mir ein, dass unser David, als er ein ziemlich kleiner Junge war, hat er gedacht, die Polizei, die haben die weißen Autos, das sind die Guten. Und er dachte, alle Polizisten sind gläubige Menschen, weil die sind gut. Und die Bösen, die haben schwarze Autos und die sind nicht gut. Also er hat etwas verstanden, nicht alles ganz richtig verstanden. Er hat nicht verstanden, dass das eben nicht so ist, dass die, die eingesetzt sind als Autoritäten, deswegen gute Menschen sind und die anderen nicht. Es gibt bei den Regierenden Korruption und Missbrauch ihrer von Gott gegebenen Macht. Das ist eine Tatsache. Wenn Paulus sagt, es gäbe keine staatliche Autorität, die nicht von Gott eingesetzt ist, dann meint er nicht, dass das, was sie tun, auch automatisch Gottes Willen entspricht. Das müssen wir unterscheiden. Die von Gott gesetzte Obrigkeit hat auch, wie die Kirche, wie die Familienväter, eine Obrigkeit über sich. Dies ist das Gesetz Gottes. Das gilt für alle. Das gilt auch für die Obrigkeiten. Wenn die Obrigkeiten das Gute loben und das Böse bestrafen sollen, dann haben sie einen Maßstab dafür. Den können sie nicht selbst bestimmen. Gott hat diesen Maßstab gegeben. Sie müssen sich am Gesetz Gottes orientieren. Zu entscheiden, was gut und böse ist, liegt nicht in der Kompetenz der Obrigkeit. Das geht nach Gottes Maßstab und Gesetz. Diese Entscheidung hat Gott sich für alle Zeiten vorbehalten. Und somit hat die Obrigkeit auch nicht die Befugnis von Gott, in jede Detailfrage des persönlichen Lebens der Menschen hineinzureden und hineinzuregieren. Diese Kompetenz haben sie nicht. Das Westminster-Bekenntnis, das übrigens im Auftrag des englischen Parlaments verfasst wurde, da hat also die Regierung eng mit der Kirche zusammengearbeitet. Das Westminster-Bekenntnis macht aber dann hier eine gute und deutliche Unterscheidung. Ich möchte ein paar Sätze aus diesem Kapitel 23 zitieren, erst aus Abschnitt 1, das ist das, was wir jetzt schon gehört haben. Gott, der höchste Herr und König der ganzen Welt, hat staatliche Obrigkeiten eingesetzt, die unter ihm und über dem Volk zu seiner eigenen Ehre und zum Wohl der Allgemeinheit dienen. Das ist die Aufgabe der Obrigkeit. Und dann aus dem dritten Abschnitt, jetzt diese Begrenzung: Staatliche Obrigkeiten dürfen nicht in die Verwaltung des Wortes Gottes und der Sakramente oder die Vollmacht der Schlüssel des Königreichs der Himmel für sich beanspruchen und nicht im geringsten in die Dinge des Glaubens eingreifen. Also da hat das Bekenntnis die Schranke gezogen, die aus der Bibel stammt, natürlich. Hier haben sie nichts zu sagen. Sie dürfen nicht eingreifen in die Dinge, die das Königreich Gottes und der Kirche anbelangen. Und das ist eigentlich die Unterscheidung zwischen der Regierung Gottes über die äußerlichen Dinge des Gesetzes durch staatliche Mächte und der Regierung Gottes über die Herzen. Der Staat regiert nicht über die Herzen und über das Gewissen. Und darauf kommen wir noch zurück. Lasst uns zuerst noch etwas über unsere Beziehung zur Obrigkeit und unser Verhalten ihr gegenüber nachdenken. Paulus lehrt uns, dass die rechte Haltung gegenüber der Obrigkeit Unterordnung ist, Unterordnung unter ihre Autorität, eben weil sie von Gott verordnet ist. Wer Gott liebt und sich ihm deshalb im Gehorsam unterordnet, wird das grundsätzlich auch gegenüber seinen Einrichtungen der Autorität tun. Das können wir jetzt wieder ausstrecken auf alle Autoritäten, die da sind, die Familie, die Kirche, die Arbeitswelt, überall, wo es Autoritäten gibt. Wer Gott liebt, wird sich auch den gottgegebenen Autoritäten unterordnen. Grundsätzlich, damit ist gesagt, wir ehren die Autoritäten wegen ihres Amtes, das sie von Gott haben. So wie die Kinder ihre Eltern ehren wegen ihrer von Gott gegebenen Aufgabe. Oder wie die Gläubigen die Hirten der Kirche ehren, weil Gott sie eingesetzt hat. Wir können nicht sagen, weil diese Regierung oder dieser Politiker oder dieser Polizist Gott in seinem Leben nicht gehorsam ist, brauche ich die Gesetze im Land nicht zu beachten. Oder ich zahle keine Steuern, weil die machen sowieso nichts Gutes mit meinem Geld. Das können wir nicht. Der Umstand, dass sie von Gott eingesetzt sind, soll unseren Blick des Vertrauens nicht auf sie, sondern auf Gott richten, der durch sie wirkt. Er lenkt Herzen von Königen wie Wasserbäche. Er kann auch korrupte Regenten absetzen, aber er kann sie auch stehen lassen und sie als seine Werkzeuge gebrauchen. Wir sollten dankbar sein für das, was sie richtig machen. Einiges machen sie richtig, auch in unserem Land. Vielleicht in unserem Land mehr als in anderen. Einiges machen sie richtig. Und wir sollten nicht unsere Ungesetzlichkeit damit rechtfertigen, dass die Regierenden manches oder vieles falsch machen. Ich bin dankbar für die Polizei. Die haben uns schon viel Hilfe gebracht. Zum Beispiel, als wir schon mehrere Male Einbrecher im Haus hatten. Die Polizisten, die vorbeikamen, die haben viele Stunden investiert und haben da versucht, Spuren der Kriminellen aufzudecken und haben uns beraten in verschiedenen Dingen. Dafür bin ich sehr dankbar. Nicht so dankbar bin ich manchmal, wenn sie mir eine Buße verpassen, weil ich zu schnell gefahren bin. Aber das tun sie auch zu unserer Sicherheit. Sie tun diese Dinge in Gottes Auftrag, auch wenn sie keine Christen sind. Gott hatte im Alten Testament den heidnischen Herrscher Kyros eingesetzt, um Israel aus dem Exil zurück in ihr Land zu führen. Und er hat sogar noch alles finanziert. Ein ungläubiger heidnischer Machthaber. Gott hat ihn gebraucht. Er hat einen Mächtigen, eine Autorität für das Wohl seines Volkes gebracht. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass Gott die römische Obrigkeit mehrfach gebraucht hat, um Paulus zu schützen. Vor den religiösen Fanatikern zu schützen sogar, die ihn umbringen wollten. Aber was ist, wenn die Obrigkeit tatsächlich ihre Befugnis übertritt und den Bürgern oder den Christen schadet? Das gibt es ja auch oft, oder nicht? Dann müssen wir eine Unterscheidung machen zwischen dem, was Gottes ist, und dem, was der Menschen ist. Oder mit Petrus gesprochen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir unterordnen uns den Gesetzen des Staates, in dem wir leben, sofern sie nicht etwas verlangen, das gegen Gottes Gesetz und Anordnungen geht. Und wir unterordnen uns nicht, wenn die Obrigkeit versucht, in die Belange unseres Gottesdienstes und unseres geistlichen Lebens einzugreifen. Dann würde ich mich nicht unterordnen, weil dazu haben sie kein Recht von Gott. Und dazu gehört auch, dass wir als Christen mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln versuchen, auf nicht legitime Aktionen der Regierung aufmerksam zu machen. Wir haben manchmal vielleicht die Aufgabe, eine prophetische Stimme an die Regierenden zu richten. Wir sollten, wenn wir offensichtliches Unrecht von Seiten der Obrigkeit sehen, sollten wir öffentlich dagegen sprechen und auf die göttliche Gesetzgebung und Moral hinweisen. In einer Demokratie wie der unseren haben wir die Möglichkeit, mittels Wahlen und Abstimmungen auf die Bildung und Veränderung einzuwirken. Für manche Christen, die in diese Richtung begabt sind, ist es vielleicht ratsam, sich für die Wahl in ein Amt zur Verfügung zu stellen. Auch hierzu gibt das Westminster-Bekenntnis seine Stimme. Da heißt es im zweiten Abschnitt, Kapitel 23, es ist rechtmäßig für Christen, ein regierendes Amt anzunehmen und auszuüben, wenn er dazu berufen wird. In dieser Tätigkeit sollen sie nach den heilsamen Gesetzen jedes Gemeinwesen, besonders Frömmigkeit, Gerechtigkeit und Frieden aufrechterhalten. Das ist eine positive Sicht auf die Regierung und bestätigt auch eine kritische und unterscheidende Art der Unterordnung. Als Christen sollen wir die gegebenen Autoritäten als von Gott verordnet anerkennen und achten, aber wir können und sollen auch in einer wachsamen und kritischen Haltung mit ihnen zusammenarbeiten. Nun, als eine Anwendung wollen wir die Hauptsache festhalten. Christus ist König. Christus ist der König, der die ganze Welt in seiner Hand hält. Er ist der Gesetzgeber, er ist die Obrigkeit und vor allem er ist der Retter seines Volkes. Er setzt alle Autoritäten ein, damit sie schlussendlich seinem Königreich dienen. Und dieses Königreich besteht jetzt in dieser noch aus einer gemischten Menschheit, die aus Geretteten besteht, die an ihn glauben, und aus Verlorenen, die das nicht tun. Das eigentliche, das vollendete Königreich wird erst in der vollendeten Herrlichkeit nur noch aus seinem wahren Volk, der jetzt noch unsichtbaren Kirche, bestehen. Wir müssen auch in diesem irdischen Leben diese Unterscheidung machen, nicht wahr? Die weltlichen Regierungen sind zwar von Gott zu einem Zweck eingesetzt, die wir zu respektieren haben, aber wir sehen jetzt schon als sein Volk, stehen wir unter einer höheren Regierung. Gott sorgt durch weltlich-irdische Obrigkeiten dafür, dass sein Gesetz in einem äußeren Sinn gehalten wird, unvollkommen, aber durch die Erneuerung des Menschen in der Wiedergeburt, da sorgt er durch seinen Geist dafür, dass sein Gesetz im Herzen gehalten wird. Wenn wir nach dem Geist leben, dann erfüllen wir Gottes Gesetz schon im viel größeren und tieferen Maß, als jedes staatliche Gesetz verlangen kann. Da gibt es gar kein Problem mit den Obrigkeiten, die das Einhalten der Gesetze verlangen. Wenn wir nach Gottes Willen aus seinem Geist leben, dann sind wir schon besser, als das Gesetz verlangt. Und das wirkt Christus durch seinen Geist. Er baut sein Volk, seine Kirche durch seinen Geist. Wir können Und das ist ganz wichtig zu beachten. Wir können nicht von den weltlichen Obrigkeiten erwarten, dass sie für ein Land und seine Bewohner das Heil herbeiführen. Das Königreich Christi wird nicht herbeigeführt, indem Christen in die Regierungen hineingehen und mit politischen Mitteln eine christliche Gesellschaft aufrichten. Das wird nicht gehen. Das ist nicht so gedacht. Die Gesellschaft dieser Welt und die sozialen Ordnungen, die werden vergehen. Auch wenn sie äußerlich den Ordnungen des Königreichs Christi gleichen, sein Königreich ist nicht von dieser Welt. Wir können nicht mit politischen oder sozialen Mitteln das Königreich Gottes hier aufrichten, in dieser Welt. Sein Königreich ist nicht von dieser Welt. Es befindet sich noch in dieser Welt, aber diese Welt wird vergehen. Wie wir in der Prophetie Daniels sehen, wird das Königreich Christi alle anderen Reiche verdrängen. Sie werden verschwinden. Die irdischen Obrigkeiten sind Gottes Ordnungen für die Zeit und die Menschen dieser sündigen Welt. Und sie bleiben nur so lange, bis die bessere Ordnung kommt, in der kein Böser, kein Sünder mehr durch Polizei oder Militär in Schranken gehalten werden muss. Dann wird unser König Christus alles in allem sein. Amen.